Deutschlandfunk Interview.
Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Werbevideo. Zu sehen sind Raketeneinschläge, blutverschmierte Leichen und dazu das Versprechen, dass man in der Ukraine ein Held werden kann. Mit diesen Bildern wirbt die ukrainische Regierung ganz offen um Legionäre. Unter anderem aus den USA, Polen und wohl auch Deutschland ziehen nun Menschen in den Krieg in die Ukraine. Die deutsche Bundespolizei ist besorgt darüber, dass Rechtsextremisten einreisen könnten ins Kriegsgebiet. London warnt Soldaten und Veteranen davor, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Und bei den Anwerbungen fällt immer wieder der Name von ukrainischen Regimenten, beispielsweise Azov. Wie groß ist der Anteil von Propaganda bei der Beurteilung, ob diese Brigaden, diese Regimente rechtsextreme Ziele verfolgen? Was weiß man darüber, wer gerade eigentlich in den Kampf in die Ukraine zieht? Und wie groß ist die Gefahr, dass die Ukraine in einem ähnlichen Dilemma landet wie Syrien durch viele ausländische Kämpfer? Das kann Alexander Ritzmann einschätzen. Er analysiert das für das Counter-Extremism Project. Das schaut sich gewaltorientierte rechtsextreme Gruppierungen an. Und er hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem sowohl Daten aus der ersten Phase des Ukraine-Kriegs seit 2014 als auch ganz aktuelle Daten eingeflossen sind. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was weiß man darüber? Wer kommt aus dem Ausland zum Kämpfen in die Ukraine?
Im Moment weiß man vor allem, dass es viele Ankündigungen gibt, dass Menschen also auf sozialen Medien mitteilen, dass die ausreisen wollen oder werden. Es gibt einiges an Informationen, dass Menschen auf dem Weg sind und auch schon, dass einige angekommen sind. Es ist hier aber, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, was jetzt diese sogenannten ausländischen Kämpfer, Legionäre angeht, ob das Ukrainer und Russen sind, die sozusagen im Ausland gelebt haben und jetzt in die Ukraine oder nach Russland fahren, um dort zu kämpfen, ob das nicht extremistische ausländische Kämpfer sind oder ob das eben extremistische Kämpfer sind. Dass man da unterscheidet, wäre mir wichtig.
Genau, Sie unterscheiden zwischen diesen drei Gruppen und sagen auch, dass die extremistischen die kleinste Gruppe sind, oder?
Davon ist fest auszugehen. Also wir wissen das noch nicht ganz genau, aber wenn man auf die erste Phase des Krieges schaut, ab 2014, dann war der Anteil der Rechtsextremisten zum Beispiel gering im Vergleich zur Gesamtgruppe derer, die dorthin gefahren sind, um zu kämpfen, ja.
Die Bundesregierung hat ja großes Interesse daran, Ausreisen von Extremisten zu verhindern. Das hat ein Sprecher von der Bundesinnenministerin nochmal betont. Kann sie das überhaupt tun? Kann sie das verhindern?
Sie kann das generell nicht verhindern, außer wenn es gewisse Vorgaben gibt oder zum Beispiel Verurteilungen. Das lehnt sich ein bisschen an dem Hooligan-Konzept, das Sie vielleicht kennen, dass also gewaltbereite Fußball-Hooligans zu Spielen außerhalb Deutschlands nicht reisen dürfen, wenn sie davor straffällig geworden sind. Da wird dann zum Teil der Reisepass eingezogen oder der Personalausweis für eine gewisse Zeit. Man bekommt Auflagen und Ähnliches. Das sind sogenannte Gefährderkonzepte. Das gilt für eine allerdings kleine Gruppe innerhalb der Gruppe der Extremisten in Deutschland. Und das kann man anwenden und das wird wohl auch angewendet.
Was ist denn jetzt die Ausgangssituation? Also wenn wir uns das anschauen, ausländische Kämpfer, deren ideologische Absichten man im Zweifel auch nicht kennt, droht da ein ähnliches Dilemma wie in Syrien, wo der Krieg hyperkomplex geworden ist durch verschiedene Interessen von ausländischen Kämpfern?
Also davon ist fest auszugehen, dass es ein Dilemma gibt, dass es jetzt keine Priorität auf ukrainischer Seite ist, die Ideologie abzufragen, die Motivation jenseits dessen, dass man helfen möchte. Die Ukraine befindet sich in einer Art existenziellem Überlebenskampf. Und ich nehme mal an, dass selbst wenn da Menschen auflaufen aus Deutschland und anderen Ländern, die sichtbare Tattoos zum Beispiel tragen, die auf eine politische Sinnung schließen lassen, dass selbst solche Leute erstmal genommen werden und man sich vielleicht dann später versucht, darum zu kümmern.
Welche Rolle bei der Rekrutierung von ausländischen Kämpfern spielt denn die Azov-Brigade oder das Regiment, das ja vor allem im Süden der Ukraine gerade kämpft?
Ja, keine so große mehr wie in der ersten Phase. Es gab ja in der ersten Phase des Krieges ab 2014 viele Milizen, also auf russischer Seite und auf ukrainischer Seite, die auch sozusagen wild rekrutiert haben. Auf ukrainischer Seite ist jetzt alles integriert in die Streitkräfte, in die Heimatverteidigung, sodass also zwar natürlich auch solche, das Azov-Regiment, die eine politische Geschichte haben, die also ganz klar rechtsextreme Symboliken verwendet haben, wo es auch eine gute Dokumentation gibt, dass es dort eine große Menge von Rechtsextremen gibt, die aber wieder selbst, also das Azov-Regiment in den ukrainischen Streitkräften natürlich eine verschwindend kleine Gruppe sind. Und die werben weiterhin, zum Teil weniger explizit an Rechtsextreme gewendet. Aber der Unterschied hier zur ersten Phase ist, dass ja der ukrainische Staat offiziell sagt, kommt zu uns, wir haben jetzt eine internationale Legion, hier ist die Online-Seite, registriert euch und los geht's. Und das hat es bisher so nicht gegeben.
Aber diese Gruppierungen, die sind ja jetzt in die offiziellen Strukturen eingegliedert. Heißt es auch, dass sie damit eingehegt sind und weniger gefährlich ideologisch?
Also als Organisation auf jeden Fall, aber für die Individuen macht das ja keinen Unterschied. Also wenn ich als gewaltorientierter deutscher Rechtsextremer sage, ich will Kampferfahrung sammeln, ich will mich international vernetzen, vielleicht habe ich vor, in der Zukunft auch was für meine Sache zu tun, vielleicht sogar Anschläge zu planen, dann könnte das natürlich als eine Art Übungsfeld gesehen werden. Das ist ja die große Gefahr auf der einen Seite, dass Menschen ausreisen, aber vor allem, dass sie dann zurückkommen. Dass sie zurückkommen und zwar nicht dann nur motiviert sind, Schaden anzurichten, Anschläge zu verüben, sondern dass sie dann auch noch trainiert sind, Kampferfahrung gesammelt haben und wahrscheinlich auch noch traumatisiert sind, weil ja niemand so aus dem Krieg zurückkommt, wie er reingegangen ist. Und diese Situation aus deutscher Seite ist jetzt, also auf der einen Seite die Situation in der Ukraine, aber für uns ist jetzt auch wichtig zu schauen, wie können wir uns vorbereiten auf diejenigen, die zurückkommen und damit die innere Sicherheit Deutschlands potenziell auch gefährden.
Wenn wir kurz nochmal bei der Situation in der Ukraine bleiben und bei diesen Gruppierungen, einige von denen verwenden ja auch Symbolik von Neonazis. Ist die Behauptung, die sind Neonazis, russische Propaganda?
Also es ist auf jeden Fall so, wenn man sagen würde, es gibt in der Ukraine besonders viele Neonazis, das ist auf jeden Fall Propaganda. Also in Russland gibt es viel mehr Neonazis als in der Ukraine, auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es überall Rechtsextreme und Neonazis. Und das Besondere hier ist, dass es dieses Azov-Bataillon gibt, das als Miliz gestartet ist, das so ein Sammelbecken war, auch für Extremisten, für Rechtsextreme, aber das eben voll integriert wurde in die Verteidigungsstruktur des Landes. Und deswegen ist das in dem Sinne jetzt so ein einfaches Ziel, um sich aufzuregen oder aufzuhängen. Auf russischer Seite bei den Separatisten gibt es viel mehr Gruppierungen, die auch direkt oder indirekt rechtsextrem sind. Deswegen müssen wir hier aufpassen, gut, dass Sie das ansprechen, dass wir nicht das Narrativ, die Geschichte erzählen, die ja von Herrn Putin nach vorne getragen wird, dass es hier darum ginge, die Ukraine zu denazifizieren. Also das ist definitiv hier nicht der Hintergrund. Aber es gibt eben diese Geschichte mit dem Azov-Regiment.
Ich habe noch kurz eine Frage zum Schluss. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie haben gerade gesagt, dass die ausländischen Regierungen jetzt auch überlegen müssen, was sie tun sollen. Was kann man denn präventiv tun, wenn man auf die Erfahrung aus Syrien schaut?
Also die Erfahrung zeigt ganz klar, dass man eine Monitoring-Strategie braucht. Also wir müssen versuchen, gerichtssicher zu dokumentieren, ob in der Ukraine von deutschen Staatsbürgern Straftaten verübt wurden, damit im Nachhinein natürlich da auch Anklagen gemacht werden können. Und wir müssen uns vorbereiten, das haben wir am Anfang nicht gemacht, was die Rückkehrenden aus Syrien, Irak angeht, dass diejenigen, die zurückkommen, sozusagen aufgenommen werden im Sinne von Strafverfolgung, im Sinne von Deradikalisierung und im Sinne von auch Traumaarbeit, also medizinischem Support sozusagen.
Vielen Dank, das war Alexander Ritzmann vom Counter-Extremism Project. Danke für Ihre Einschätzung heute Morgen.
Vielen Dank.